Es ist ja gerade mal 14 Tage her, dass wir das Auferstehungsfest feierten. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Und nicht nur zuvor hat er zu seinen Jüngern gesprochen, was er tun will, wer er ist, nämlich der gute Hirte, wie er sich selber bezeichnet, der uns Menschenkinder als Schafe seiner Weide führen und leiten will. In der Losung ist Verschiedenes angegeben, verschiedene Texte, die immer wieder darauf, auch im Hebräerbrief, hinweisen, dass er der Hirte ist. Und das Bild Hirte heißt, er ist immer der Führende. Er will es auch sein, denn er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Natürlich, liebe Geschwister und Freunde, wissen wir, dass wiewohl Jesus dasteht, wir oftmals in die verkehrte Richtung schauen. So wie Kinder, die wissen, die Eltern stehen neben ihnen und doch gehen sie ihren eigenen Gedanken gerne nach und laufen in die verkehrte Richtung, obwohl die Eltern gesagt haben, wir gehen jetzt hier lang. Drehen sie sich um und laufen weg. Manchmal müssen die Eltern hinterherlaufen, die kleinen Kinder wieder einfangen. Sie dachten, einen guten Weg zu gehen, aber doch die Eltern und in dem Vergleich jetzt der gute Hirte erkennt, dass nicht jeder Weg, den wir als gut erkennen, wirklich gut ist. Ich lese uns darum das Evangelium heute aus dem Johannesevangelium. Wir haben ja schon einige Verse gehört, Kapitel 10, ab Vers 11, wo Jesus Christus spricht, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und er flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Dieser gute Hirte ist ja bereits schon als solcher angekündigt worden im Alten Testament. Gott, der auf die Menschenkinder herabsieht und weiß genau, wie es ihnen geht, sah auch in das Geschehen des Volkes Israel hinein. Er sah die Vorstände in dem Volke Israel, die eigentlich im Auftrag des lebendigen Gottes Hirten sein sollten und vermitteln sollten, was der gute Wille Gottes ist für die Menschen. Sie aber schauten auf ihr eigenes Leben und nahmen sich nicht der elenden Schafe an. Und in diesem Zusammenhang sprach bereits der lebendige Gott durch den Propheten Hesekiel, Kapitel 34, dass er es selber machen will. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und sie suchen Herde, braucht also einen Hirten. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel. Sie sollen ihre Auen einnehmen. Da werden sie auf den guten Hirten achten. Sie werden auf den guten Hirten achten und auf den Auen lagern und fette Weide finden. Und dann heißt es etwas weiter, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, einen einzigen, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und er soll ihr Hirte sein. Gott hat also schon im Blick gehabt, diesen guten Hirten zu senden. Auch durch den Propheten Jesaja sprach er, dass das Volk Israel beziehungsweise auch alle, die auf ihn hoffen, getröstet werden sollen. Und somit sind wir auch mit hineingenommen, getröstet zu werden. Tröstet, tröstet mein Volk. Ja, wie denn? Wie soll es denn getröstet werden? Indem sie darauf achten, dass der gute Hirte kommt. So lesen wir in Jesaja 40, Vers 10 und 11. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Alles, was Jesus Christus durch Golgatha erworben hat für uns, das will er uns geben. Niemand muss ungetröstet bleiben. Alle Schafe, die ungetröstet sind, befinden sich auf ihrem eigenen Wege. Die aber auf dem Wege sind, den Gott in Christus bereitet hat, die sind getröstet. Gott hat es versprochen und er hat es auch getan. Er hat nicht nur gesagt, ich will meinen Hirten senden, den einigen, sondern er sandte ihn in diese Welt. Er sandte ihn unter uns Menschen und er sprach zu den Menschen und sagt, ich will eure Lasten auf mich nehmen. Leben und volle Genüge, so haben wir gelesen, soll den Schafen der Weide Gottes zuteil werden. Leben und alles, was sie brauchen, das ist eine Verheißung des Auferstandenen von den Toten. Eine Verheißung, die wir auch heute erleben können, ganz persönlich. Gott will dir Leben und alles, was du brauchst, geben. Allerdings steht ja oft im Gegensatz zu dem, was ich glaube, dass ich brauche. Ja, als Mensch habe ich auch so meine Vorstellung, was ich alles gerne hätte, wie meine Lebensumgebung aussehen sollte, was ich alles davor finden möchte. Das ist damit aber nicht gemeint. Gott sieht, dass du vieles hast, was du gar nicht brauchst. Aber er will dir alles geben, was du brauchst. Das ist ein großer Unterschied. Er weiß genau, was seine Schafe brauchen. Natürlich, ein Schaf, was immer nach unten guckt, kann ja nie zufrieden sein. Die eine Stelle ist bald leer gefressen, da muss man was anderes suchen. Immer was Neues, immer Neues erleben. Gott sorgt für uns. Denn er hat gesagt, ich weiß doch, was ich für Gedanken über euch habe. Es ist nicht wunderbar, dass Gott an uns denkt. Er denkt über uns nach, über unser ganz persönliches Leben. Er denkt nach, was braucht der Wolfgang eigentlich? Ja, ich kenne ja ihn, ich weiß, wo er wohnt, ich weiß seine Lebensweise. Was braucht er eigentlich? Gott sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Das weiß ich. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Du sollst kein Leid haben, was dich nicht näher zu mir bringt. Sondern Friede soll dich erfüllen und umgeben. Damit du auch erfüllt wirst mit deiner Hoffnung, Lebenshoffnung. Wie heißt es dann hier? In Jeremia 29, dass ich euch oder dir gebe das Ende, auf das du eigentlich wartest. Die Herrlichkeit, das sollst du kriegen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Es handelt sich ja um solchen Frieden, den wir gar nicht selber machen können, den kein Mensch uns geben kann. Wie sehr wird jetzt gerade verhandelt darüber, wie man einen Frieden in der Ukraine herstellen kann? Viele machen sich große Sorgen über den Jetzt-Zustand in der Ukraine. Wie wird das weitergehen? Werden die Eskalationen noch stärker werden? Manche unken ja vom Dritten Weltkrieg. Kann ja alles sein. Man will Frieden, aber was Gott gibt, ist ein anderer, ein höherer, ein besserer, ein bleibender Friede. Ich habe Gedanken des Friedens über dich. Und wenn wir diesen Frieden ganz neu in uns aufnehmen, dann äußert sich das auch im Verhältnis zum Nächsten. Dann haben wir auch Gedanken des Friedens über ihn. Mose war ja einmal sehr verzweifelt. Er war so verzweifelt, dass er alles hinwerfen wollte, was Gott ihm zum Auftrag gegeben hat. 2. Mose 33, er führte, trotz aller Schwachheit, führte er das Volk Israel aus Ägypten, so wie es Gott gesagt hat. Und die freuten sich eigentlich auch. Sie erlebten ja Wunderbares, die Feinde erreichten sie nicht, die Ägypter kamen im Roten Meer um und sie kamen auf der anderen Seite trockenen Fußes an Land, das Volk Israel, und wurden weitergeführt bis an den Horeb. Gott bekannte sich zu ihnen, gab ihnen was zu essen, sie mussten nicht hungern. Und nun sollten sie den guten Lebensmaßstab Gottes verkündet bekommen, durch die Gesetze, die Gebote, die Mose empfing auf dem Berg, wo Gott es sieht. Und als Mose von diesem Berg herunterkam, was sah er da? Ach, die Schafe, die machen ja wieder, was sie wollen. Sie fingen an zu tanzen, zu springen, haben sich sogar ein goldenes Kalb gebaut. Die haben sich einen eigenen Gott gemacht. Und da war er doch sehr verzagt darüber. Und Gott sprach sogar zu ihm, weißt du, am besten, wir werden das Volk vertilgen. Die machen ja doch, was sie wollen. Und ich werde aus dir ein neues Volk machen. Aber Mose betete, nein, tu es nicht. Lass deinen Namen erhöht bleiben als der gute Hirte, so sag ich das mal, dass du wirklich die Menschenkinder führen kannst, auch wenn sie so manchmal verkehrt gegangen sind. Sie werden von dir dann wieder auf richtigen Weg geleitet. Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, in Vers 12, und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Hab ich nun diese Gnade vor deinen Augen gefunden, dann lass mich doch deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Ja, das dürfen wir auch sagen, Herr, ich bin doch dein Schaf. Du weißt, was für Sorgen ich mir gemacht habe. In dem Fall hat sich Israel Sorgen gemacht, dass der Mose gar nicht wiederkommt. Der ist verschollen. Wo ist denn nun ein Gott, der uns hilft? Müssen wir uns einen eigenen suchen und machen. Der Herr kennt deine und meine Fragen, aber er will sich erbarmen. Du darfst einfach sagen, ich bin doch dein Schaf. Was sagt der Herr? Gut, dann gehe ich voran. Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe bringen. Ich bringe dich zur Ruhe. Ich mache keine Unruhe in deinem Leben. Gott will uns Frieden schenken und Ruhe. Und in Frieden und Ruhe ist das größte Vertrauen. Natürlich wird es auch immer wieder geprüft. Es wurde geprüft unter den Jüngern, ob sie wirklich diese Ruhe akzeptiert haben in der Gegenwart Jesu. Wir wissen, es entgleiste oftmals, nicht? Bei den Jüngern. Der eine hatte dies, der andere hatte jenes. Und sie waren nicht ganz im Vertrauen an der Hand Jesu geblieben. Er musste sie immer wieder zurückholen. Ein Mann hatte auf seinem Häuschen, auf seinem Bauernhaus, ein gläubiger Mann, auch eine Wetterfahne aufgerichtet, auf der ja stand, Gott ist die Liebe. Als er gefragt worden ist, wieso ist denn die Liebe Gottes so wetterwendisch, dass du das auf diese Fahne hast geschrieben? Nein, sagt er, diese Liebe Gottes, die ist immer da, egal woher der Wind weht, aus welcher Richtung. Und das will ich damit beweisen. So, na, das ist aber gut, dass du das weißt. Und nach etlicher Zeit verstarb seine Frau. Es war eine tiefe Not für ihn. Und dann wurde er in seinem Kummer ganz neu gefragt, wie er jetzt über diese Fahne denkt und über diese Liebe Gottes. Ja, sagt er, jetzt ist es ein Hinweis darauf, dass Gottes Wort wahr ist und dass er mich auch tröstet in meinem Kummer. Gott bleibt Liebe, auch jetzt. Er sorgt für mich. Ich will auf seinem Weg gehen, denn Jesus ist der gute Hirte. Wir merken das ja manchmal ganz so hautnah, nicht? Wenn ein lieber Mensch von unserer Seite genommen wird, dann sind wir bis in den Keller niedergeschlagen. Ich sag das mal so. Obwohl wir zuvor gesagt haben, Herr, unser Leben ist in deiner Hand, du machst alles bestens. Aber plötzlich kommt diese menschliche Seite wieder zum Tragen und sie ist oftmals so stark, dass wir vergessen, dass Jesus der gute Hirte ist. Da müssen wir erst wieder erinnert werden. Jesus ist dein Hirte, auch jetzt in dieser Situation. Verlass dich doch auf ihn. Er hat immer nur Gedanken der Liebe und des Friedens. Und er will und wird auch dich zur Ruhe bringen. Jesus vergleicht sich nicht nur mit einem Hirten, sondern mit dem Guten. Es gibt ja schlechte Hirten. Schlechte Hirten, die im Grunde genommen nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Aber der gute Hirte, er kann und will und wird in allen Lebenssituationen der Helfende sein. Es bleibt nichts übrig zu wünschen. Alles, wie singen wir es, Herr bist du. Alles, Herr bist du. Leben und volle Genüge haben wir in dir. Denn der Sohn Gottes ist ja nicht in die Welt gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Wir kennen das Gemurmel und das Gerede von den Menschen, wenn sie sich untereinander betrachten, als Jesus durch Jericho ging und plötzlich erkannt worden ist, als der, der helfen kann, von dem Zachäus erkannt worden ist. Und Jesus kehrte in seinem Haus ein. Und die Leute betrachteten den Zachäus und sagten, was dieser, zu dem geht Jesus rein, ist ein Sünder, ist ein verkorkster Mensch. Was sagt Jesus? Ja, ich bin ja gekommen, nicht zu richten. Ihr richtet, aber ich bin zu retten gekommen. Und deswegen habe ich ihn gebeten, dass ich in sein Haus kommen darf. Ich bin gekommen, zu retten. So steht es auch im Johannesevangelium. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet. Und liebe Geschwister, das dürfen wir uns auch an diesem Sonntag neu sagen. Wer an Jesus glaubt, braucht sich auch kein Gericht des Menschen über sich gefallen zu lassen. Gott ist, wenn gerichtet wird, richtet Gott über das Leben seiner Schafe. Aber er will nicht richten. Er will führen. Er will retten. Er will heilen. Für jeden Menschen öffnet er die Tür des Lebens. An Titus, einem Mitarbeiter des Apostel Paulus, schrieb der Apostel diese Wahrheit und sagt, wir warten doch auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Er reinigte sich ein Volk zum Eigentum, das jetzt eifrig ist zu guten Werken. Er hat doch alles gemacht. Auf diese Begegnung mit ihm warten wir immer wieder aufs Neue. Jesus ist der gute Hirte. Er bleibt auch bei seiner Schafherde. Manchmal haben wir den Eindruck in unserem persönlichen Leben, Gott hat uns verlassen. Das ist nicht wahr. Gott verlässt seine Schafe nie. Nur die Schafe verlassen ihn. Er verlässt die Seine nicht. Der gute Hirte bleibt bei seinen Schafen, selbst wenn der Wolf kommt, so haben wir gelesen. Selbst wenn der Feind kommt. Er ist da. Und wir dürfen uns an ihn klammern. Da war zum Beispiel auf dem Wege nach Jerusalem, waren Jakobus und Johannes, die den Samaritern mal eine Lektion erteilen wollten. Die hatten sich ja stur gestellt und wollten Jesus nicht aufnehmen, keine Herberge bieten, weil er nach Jerusalem ging, weil ja die Samariter mit den Juden keine Gemeinschaft haben. Und sofort war die menschliche Seite bei Jakobus und Johannes da, die da sagten, ach, sage nur ein Wort, wir lassen einfach Feuer auf die Leute fallen. Die müssen nur mal vertilgt werden. Die haben doch keinen Platz in der Gesellschaft. Weg mit ihnen! Was sagt der Herr? Nein, wisst ihr denn nicht, zu wem ihr gehört? Ich bin der gute Hirte. Ich will nicht verderben, sondern aufrichten. Ich bin auch dann da, wenn der Widersacher auf dem Plan ist. Obwohl ja Jakobus und Johannes ganz anders dachten als Jesus, was tat der gute Hirte? Er schickte sie nicht weg. Er verwarf sie nicht. Er nahm diese beiden sogar mit und Johannes durfte sogar später die Offenbarung empfangen, obwohl er so dagegen gearbeitet hat, so falsch gedacht hat. Das ist der gute Hirte. Er verlässt uns nicht, wenn wir auch in großen Anfechtungen sind. Darum ist jeder von uns eingeladen, auch am heutigen Sonntag, sich ganz neu diesem guten Hirten anzuvertrauen. Die Verheißung gilt nicht nur für einige Zeit, sondern bis ins hohe Alter. Auch an dem Punkt, wo unsere Kräfte nachlassen, wo wir aus dem Arbeitsgeschehen genommen werden, wo wir nicht mehr so mitwirken können. Da gilt dieses Wort auch im Psalm 71, wo David auch sagt, verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Und er sagt weiter, ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Du warst bei mir am Anfang des Glaubens, da wo ich jung war, und du bist bei mir im Alter, da wo ich nicht mehr so kann, wie ich gerne möchte. Diese Aussage soll uns ermutigen, unser Leben ganz Jesus Christus anzuvertrauen. Er weiß, was sich bei uns abspielt. Er kennt auch unsere Versuchungen. Er ist aber und bleibt der Herr über Sünde und Tod. Darum lesen wir auch im Buch der Sprüche, wenn es darum geht, sich auf irgendetwas zu verlassen, dann verlass dich auf den Herrn. Und zwar nicht nur mit einem Teil deines Lebens, sondern von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deine Gedankengänge zur persönlichen Hilfe, sondern frage deinen guten Hirten, was er für dich tun will. Denn er will dir leben und volle Genüge geben. Und wer sich auf ihn verlässt, den verlässt der Herr doch niemals. Das lesen wir auch in diesem wunderbaren Psalm. Ich möchte hier einige Anmerkungen daraus machen. Psalm 23, auch vorgeschattet auf Jesus, der unser guter Hirte ist. Die erste Aussage, die hier gemacht wird, und liebe Geschwister, das soll unser Herz doch neu erfüllen, heißt gleich, mir wird nichts mangeln. Da könnten wir einen Punkt sagen, setzen und sagen, genau, das ist es. Brauchen wir gar nicht erst aufzählen, was da drunter zu verstehen ist. Sondern er ist der gute Hirte, darum wird mir nichts mangeln. Leben und volle Genüge. Und dann wird natürlich einiges aufgezählt, was damit verbunden ist. Ja, er sättigt mich, er führt mich auf eine grüne Aue, er führt mich auch zum frischen Wasser. Ich leide keinen Durst, meine Seele wird gesättigt in allerlei Weise. Ich werde aus den Engpässen herausgeführt. Er erquickt meine Seele. Das macht er. Das will er. Das will er bei dir, bei mir. Er führt mich auf der richtigen Straße, dass ich nicht verkehrt gehe. Und zwar warum? Weil er der gute Hirte ist, um seines Namens willen tut er das. Denn er kann uns nicht auf falschem Wege führen. Es soll sichtbar werden auf dem richtigen Wege, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Habe ich diese Beziehung noch zu ihm? Und dann heißt es so wunderbar, dass wir ja auch mal in der Finsternis wandeln können, mal in das dunkle Tal kommen. Was passiert da? Ja, da müsst ihr natürlich Angst haben. Nein, bei dem guten Hirten, ich fürchte mich nicht. Auch wenn es dunkel ist, auch wenn es schwierig ist, weil du ja bei mir bist, heißt es hier. Deswegen brauche ich das nicht. Wir verstehen also diese Worte, die Jesu zu seinen Jüngern sagt und gleicherweise zu uns. Ich bin doch dein guter Hirte. Und dann kommt die Erkenntnis dessen, der das erfährt. Ja, dein Stecken und Stab tröst mich. Ich habe nochmal nachgeschaut, was so im Allgemeinen darunter zu verstehen ist, auch aus dem Hebräischen. Der Stecken war nicht nur eine Korrektur für die Schafe selbst, sondern es war wie eine Waffe. Wie eine Waffe, die der Hirte benutzt, wenn der Wolf kam oder irgendein Tier. Etwas schwierig. Und dann schlug er damit rein. Und so heißt es dann auch von den Helden Davids, die werden aufgezählt, dass einer mit seinem Stecken so und so viele erschlug, die sich aufmachten gegen Israel. Dein Stecken, deine Waffe, die tröstet mich. Du schlägst den Feind in die Flucht. Das ist mein Trost. Wenn ich selbst im Dunkeln bin und sehe gar nichts mehr, dann ist dein Stecken immer noch da und du wirst alle in die Flucht schlagen. Und dein Stab, der tröstet mich auch. Das ist ein Halt, das ist eine Stütze des etwas Gewisses. Und das ist der Stab des Glaubens. Und dann machst du noch etwas. Ich habe immer satt zu essen, obwohl die Feinde mir alles wegnehmen wollen. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die müssen zugucken, wie du mich segnest. Das ist doch Freude. Das will der auferstandene Herr uns neu zusprechen. Die Feinde müssen zugucken, wie er dich segnet. Sie kommen nicht an dich heran. Du wirst einen gedeckten Tisch haben mit allem, was du brauchst. Du wirst gesalbt werden mit Öl. Der Geist Gottes greift Raum in dir. Und du sagst dann, wunderbar, das wird mich begleiten, mein ganzes Leben lang, weil Jesus, der gute Hirte, da ist. Und ich werde bei ihm bleiben. Das lasse ich mir niemals entgehen. Wenn wir so in die neue Woche gehen, dass wir sagen, wir lassen uns die Gemeinschaft mit Jesus nicht nehmen, werden wir aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen. Ja, der Mietling handelt nicht so. Jesus mahnt und warnt und sagt, pass auf. Lass dich nicht von jemand anderem führen. Du wirst Schaden leiden. Tu es nicht. Und wir wissen, dass es viele Mietlinge in dieser Welt gibt. Religionsstifter, was versprechen sie den Menschen? Sie können es gar nicht halten. Sie führen sie von dem lebendigen Gott weg. Und wenn eine schwere Zeit kommt, sind sie nicht mehr da, dann sind sie mit dem Geld ihrer Schützlinge abgehauen. Das sind die Mietlinge. So ist es bei Gott nicht, ihr lieben Geschwister. Und dann sagt der Herr Jesus noch etwas. Diese Rede gilt ja nicht nur euch, sondern ich habe noch andere Schafe. Die will ich auch herzuführen. Zunächst sprach Jesus zu den Vertretern des Volkes Israel. Und sagt, ich sammle meine Herde aus allen Nationen. Es wird eine Herde werden und ein Hirte. Allein schon im Volke Israel soll die Verheißung Raum greifen, dass es nicht mehr zwei Reiche gibt, nicht mehr zwei Könige gibt, sondern nur noch einen König in einem Reich. Ganz Israel, aber auch die Schafe aus den Nationen sollen herzukommen und herzugebracht werden. Ich kenne die Meinen. Martin Luther hat da geschrieben, achte nur darauf, was Christus für dich und alle getan hat, damit du auch lernst, was du für andere zu tun schuldig bist. Nicht suchst du ihn, er sucht dich. Nicht findest du ihn, er findet dich. Denn die Prediger kommen von ihm, nicht von dir. Ihre Predigt kommt von ihm, nicht von dir. Dein Glaube kommt von ihm, nicht von dir. Und alles, was Glaube in dir wirkt, kommt von ihm, nicht von dir. Und wo er nicht kommt, da bleibst du wohl fern. Dann hast du gar nichts, so wollte er sagen. Wir haben also neu gesehen, dass es keinen anderen guten Hirten gibt außer Jesus Christus. Gott war in Christus, versöhnte uns mit sich selbst und hat unter uns das Wort der Versöhnung, des Friedens aufgerichtet. Und an Timotheus schrieb der Apostel, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. In dem guten Hirten sollen wir selig werden und selig bleiben. Darum sollen wir zu ihm eilen, jeden Tag aufs Neue. Und nicht nur das Fest der Auferstehung von den Toten einmal gefeiert haben und dann so tun im Rest des Jahres, als ob er nicht lebe. Doch er lebt. Er will dich beschenken mit allem, was du brauchst. Darum auch dieser Text aus Hebräer 13, der auch mit angegeben ist, wo es heißt, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirte der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.